Deutschlandfunk. Tag für Tag.
München-Freiham, das ist ein ganz neuer Stadtteil im Westen der Stadt. Mehr als 25.000 Menschen sollen da mal leben. Und es gibt dann natürlich da auch alles. Kitas und Schulen, Gastronomie und Gewerbeflächen. Nur eine Kirche, die gibt es bislang nicht. Es war zwar ein Platz vorgesehen für Kirchen, da wollte bislang aber niemand bauen. Offenbar, weil es ohnehin schon genug Kirchen gibt, die kaum genutzt werden. Mein Kollege Burkhard Schäfers hat sich das vor Ort in Freiham angesehen. Und er fragt, fehlt eigentlich etwas in einem Ort ohne Kirche?
Auf Kies- und Schotterstraßen fahren Laster. Bagger schieben Erdhügel vor sich her. Hoch über den Stock für Stock wachsenden Rohbauten drehen sich die Kräne.
5000 Menschen sind schon eingezogen im neuen Münchner Stadtteil Freiham. Fünfmal so viele sollen es einmal werden, wenn die Wohnungen, Schulen und Parks alle fertig sind.
Das ist unser Freihammer Anger, die große Rad- und Fußwegachse in der Mitte der Wohngebäude von Norden nach Süden. Und der wird jetzt gerade umgesetzt. Die Straßen werden gebaut, die Wege werden gebaut. Das Grün wird kommen im Laufe des Jahres, sodass hier dann eine Ergänzung ist zu natürlich den verdichteten Wohnräumen.
Ein Spaziergang durch eines der größten Neubauviertel Europas für 25.000 Menschen. Mit dem Stadtteilmanager in München-Freiham, Reinhold Petrich. Einen Straßenzug von seinem Büro entfernt liegt der städtische Nachbarschaftstreff.
An die Tür hat jemand ein DIN A4-Blatt mit dem Belegungsplan gehängt. Brunch für Seniorinnen und Senioren vormittags um 10 Uhr. Kinder-Yoga nachmittags und abends der türkische Frauentanztreff.
Das ist einer der Orte, den die Stadt München geschaffen hat als Treffpunkt für eigeninitiativ gestaltete Freizeiten. Wenn Sie da auf den Belegungsplan schauen, dann merken Sie schon, jeder Treffpunkt hat auch sein eigenes Klientel. Da ist eine eigene Küche drin, da kann sich ohne Konsumzwang treffen, das ist auch ganz wichtig. Kann sich in einem geschützten Rahmen treffen, wo es von außen nicht so einsichtbar ist. Und eine ganz wichtige Funktion innerhalb der Viertel.
Nähcafé, Patientenberatung, Mädchengruppe. Solche Angebote wie hier im städtischen Nachbarschaftstreff gibt es andernorts auch in kirchlichen Gemeindezentren.
Im neuen Stadtteil Freiham aber werden bisher keine Kirchen gebaut, sagt Stadtteilmanager Reinhold Petrich.
Ursprünglich war geplant 2 Standorte für Kirchen in Freiham, auf die sich dann aber niemand beworben hat. Dann gab es irgendwann doch noch einen Kauf von der katholischen Kirche, die sie dann tatsächlich ein Grundstück erworben haben. Dann aber mit der Aussicht, da keine klassische Kirche zu bauen, sondern sich erstmal anzuschauen, was passiert hier. Und danach dann das Konzept für das Grundstück auch zu machen.
Kirchen sind steingewordene Paradoxien. Sie sind so vieles zugleich. Gebetsraum und architektonische Skulptur, Versammlungsort der Gemeinde und politisches Herrschaftszeichen. Erinnerungsort, Asyl für Unglückselige und kunsthistorische Schatzkammer.
Das schreibt Johann Hinrich Clausen in seinem Buch Gottes Häuser oder Die Kunst, Kirchen zu bauen und zu verstehen, erschienen im Jahr 2010. Clausen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Wir sehen den Rückzug von Post und Banken und wir sehen eben auch, dass Kirchen, auch unsere Gemeindehäuser, oft noch die letzten öffentlichen Orte sind, an denen nichts gekauft oder verkauft wird, sondern die einfach dafür da sind, dass Menschen kommen und etwas darin tun und nicht nur Christen.
Aber auch die Kirchen ziehen sich zurück. Sie geben Gebäude auf und verzichten darauf, neue zu bauen, wo sie das früher selbstverständlich getan hätten.
In Deutschland gibt es mehr als 40.000 Kirchen. Etwa jedes dritte kirchliche Gebäude dürfte künftig geschlossen werden. Kirchen, Kapellen und Gemeindehäuser.
Es fehlt an Geld, an Personal und an Gläubigen. So prognostizieren es ein evangelischer und ein katholischer Baurechtsexperte in ihrem gemeinsamen Positionspapier.
Die christlichen Kirchen in Deutschland sind sich ihrer Mitverantwortung zur Bewahrung ihres großen kulturellen Erbes bewusst. Aber ihr gemeinsamer Bestand an kirchlichen Gebäuden geht weit über den künftigen pastoralen Bedarf hinaus.
Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche, Johann Hinrich Clausen, sagt es konkreter.
Zum Beispiel die Mitteldeutsche Kirche, die haben mehr Kirchengebäude als Konfirmanden. Das ist ja eine bisschen erschreckende oder kuriose Zahl. Und da ist es oft so, dass sie einfach nur noch gucken, da wo etwas passiert, wo etwas läuft, wo Leben ist, da unterstützen wir. Und da wo eben aber auch nichts mehr läuft, die werden gesichert. für zukünftige Generationen, aber da wird nicht mehr investiert, weil das nicht geht.
Inzwischen geht es in den hiesigen Kirchen immer häufiger ums Geld. Die Gebäude sind fast überall der zweitgrößte Posten in den kirchlichen Haushalten.
Altes Mauerwerk, der Erhalt der Kunstwerke, die Heizung, all das kostet. Im Positionspapier der kirchlichen Baurechtsexperten heißt es:
Eine überwältigende Anzahl kirchlicher Immobilien kann und soll nicht mehr gehalten werden.
Ein letztes Mal Weihrauch, Kerzen, feierliche Musik. Vor einiger Zeit nahmen die Katholikinnen und Katholiken in Schäftlarn südlich von München Abschied von ihrer Pfarrkirche St. Benedikt.
Das Gebäude aus dem Jahr 1965 war baufällig. Die Sanierung hätte rund 3 Millionen Euro gekostet.
Also entschieden sie sich im Erzbistum München-Freising dazu, St. Benedikt zu profanieren, also zu entweihen. Im Abschiedsgottesdienst löschte der Pfarrer das ewige Licht und übertrug das Allerheiligste aus dem Tabernakel in eine andere Kirche. Was aus der aufgegebenen Kirche wird, ist noch unklar.
Kirchen gehören nie nur der Kirche, weil sie Orte sind, in denen die Kultur eines Ortes sich in besonderer Weise fokussieren kann. Das ist ja so, dass wir sehr gerne auch Gastgeber sind für den Schulchor, für Vereine, für die unterschiedlichsten Aktivitäten, die in einem Stadtteil stattfinden.
Hier geht also etwas Größeres zu Ende. In den vergangenen 30 Jahren haben die Protestanten mehr als 700 Kirchen aufgegeben, die Katholiken mehr als 500.
Manche werden verkauft. Sie dienen heute als Kindergarten, Pflegeheim oder Restaurant. Als Tabu für die Nachnutzung gelten Bordelle oder Glücksspiel. Andere werden abgerissen.
Besonders herausfordernd, wenn Kirchen aufgegeben werden, die unter staatlichem Denkmalschutz stehen. Das sind mehr als 80%. Die kirchlichen Baurechtsexperten schreiben dazu:
Denkmalpflege ist immer Spurensicherung. Es geht darum, die eigenen Spuren der Vergangenheit zu bewahren.
Kirchengebäude sind immer auch Kunstwerke. Jeder Kirchraum ist gestaltet und er hat eine tiefere Sinnbedeutung und die verbindet sich mit bestimmten Farben, Formen, ganz unterschiedlicher Art, von ganz alt bis mittelalt bis hochmodern. Und deshalb gibt es da eben auch für diejenigen, die einfach am Kirchgebäude als Kunstwerk interessiert sind, so unendlich viel zu entdecken. Nur ein Beispiel, alleine die Kirchenfenster, die es gibt, sind oft wirklich erstaunlich und lassen einen ein Licht schauen, was man sonst draußen auf der Straße nicht sieht.
Im neuen Münchner Stadtteil Freiham ist Reinhold Petrich inzwischen an einer großen Brachfläche angekommen. Es ist das leere Grundstück der katholischen Kirche. Rundherum werden die Häuser nach und nach fertig.
Hier werden ganz, ganz viele Menschen dann zukünftig vorbeikommen. Und die grüne Rad- und Fußwegsachse wird breiter werden und läuft direkt auf das Grundstück zu, was der Kirche eben schon gehört. Und da sich die Stadtplanung vorstellt, dass da ein städtebaulicher Leuchtturm kommt, vielleicht auch ein übertragener Sinn, ein Leuchtturmprojekt wird.
Was schlussendlich auf der Brache entstehen soll, ist noch nicht klar. Erst einmal gibt es verschiedene Zwischennutzungen. Etwa ein Kunstprojekt mit Tanz, Film und Picknick.
Der Quartiersmanager ist sich selbst nicht sicher, ob ein Kirchenneubau im klassischen Sinne wirklich das Mittel der Wahl wäre.
Wenn man eine große Stadt baut, und das ist Freiham, wie eine Kleinstadt, dann ist natürlich klar, dass da eigentlich eine Kirche hin sollte, zumindest in früheren Gedankengängen. Aber es gibt ja Kirchen, die direkt anliegen. Insofern wollte man nicht noch eine Kirche bauen, nehme ich an, die auch leer steht.
Ein großer Teil der neuen Bewohnerinnen und Bewohner ist nicht kirchlich gebunden. Aber natürlich brauchen sie öffentliche Treffpunkte, Gemeinschaftserlebnisse und auch Hilfe, sagt Stadtteilmanager Petrich.
Die Aufgaben, die wir haben, hat der Pfarrer früher auch gemacht. Und wir merken schon, dass ganz viel von städtischen Akteuren, von der Verwaltung übernommen wird, was Gemeinschaftlichkeit angeht, was Nachbarschaftstreffs angeht. In der Größenordnung, wie das die kommunale Daseinsvorsorge macht, hätte man sich früher von der Kirche mehr erhofft. Kita, Schule, Pfarrsaal, die Funktion übernehmen andere.
Ist der städtische Quartiersmanager also so etwas wie der neue Seelsorger am Ort ohne Kirche?
Seelsorger ist ein großes Wort. Aber ja, wir versuchen es schon, alle, die vor Ort sind, entsprechend auch zu entweder motivieren, Stärkung geben, im Sinne von wird schon Mut zusprechen, das machen wir natürlich schon.
Lange war in Deutschland eine flächendeckende kirchliche Versorgung möglich, dank üppiger Besitztümer und Milliarden an Kirchensteuer.
Diese Epoche ist zu Ende. Manche denken jetzt vorausschauend und tun sich mit anderen zusammen. Sie teilen sich Räume und Kosten. Etwa die evangelische Martin-Luther-Gemeinde in Berlin-Spandau, sagt Clausen.
Schon ein bisschen ein angestrengter Stadtteil. Und da hat die Kirchengemeinde, das Kirchgebäude, was so eine neugotische Burg war, viel zu groß, haben sie radikal umgebaut, haben Wohnungen eingebaut, haben Gemeinderäume eingebaut und haben den Kirchraum selbst massiv verkleinert, aber sehr schön, also ästhetisch sehr gelungen, sodass man im alten Altarraum wirklich schön auch Musik hören kann. Tolle Orgelmusik machen sie da.
Außerdem rettete die Luthergemeinde ihr Gemeindehaus, das Paul-Schneider-Haus, durch eine sogenannte Nutzungspartnerschaft mit einem Gemeinwesenverein. Für den barrierearmen Umbau gab es Geld von der Kommune. Entstanden ist ein neues Nachbarschaftszentrum.
Mit Sozialarbeit, mit diakonischen Angeboten, auch mit besonderen Gottesdiensten. Also ein buntes Haus, das sehr schön neu gestaltet worden ist, energetisch saniert und so weiter. Das hätte die Kirchengemeinde alles gar nicht bezahlen können und dann auch nicht füllen können. Und so ergeben sich dann durch diese sozusagen Notmaßnahme, man muss andere Leute reinholen, ergibt sich auch eine andere Form von Arbeit. Kirchengemeinde ist nicht nur Kirchengemeinde für sich selbst, sondern ist eben eine Aktivistin im Gemeinwesen. Das finde ich sehr eindrucksvoll.
Solche Nutzungspartnerschaften für Kirchengebäude gibt es auch andernorts, etwa in Hamburg. Weil die Partner in der Regel soziale und kulturelle Einrichtungen sind, finanzieren sie sich aus öffentlichen Mitteln.
Personal, Betriebskosten und das inhaltliche Profil sind die gemeinsame Sache aller Partner. Die Kirche muss Kompromisse eingehen, wenn etwa wie in Berlin-Spandau ein Kreuz lediglich zu den Gottesdiensten aufgestellt wird.
Dass man als Kirche, die ein Gebäude zur Verfügung stellt, natürlich schauen muss, dass auch andere, die erstmal mit der Kirche nichts zu tun haben, sich nicht vereinnahmt fühlen. Nichtsdestotrotz muss auch sichtbar sein, dass wir selber Kirche sind. Und das ist dann eine ganz interessante Gestaltungsfrage. Ich erlebe, dass da, wo man miteinander offen und ehrlich und klar umgeht, das gar kein Problem ist. Also da ist dann keine wilde Kreuzesdebatte zu erwarten, wie man sie manchmal leider hat.
Johann Hinrich Clausen wünscht sich ein Bewusstsein in Kirche und Politik, dass es sich lohnen kann, kirchliche Problemimmobilien als Gemeinwesenhäuser zu erhalten.
Ich finde das halt so wichtig, weil wir oft vor dieser falschen Alternative stehen. Wir behalten alles, auch wenn wir es nicht mehr ordentlich halten und finanzieren können. Oder wir geben es einfach ab, verkaufen es, reißen es ab. Und da muss es eigentlich eine Alternative dazwischen geben. Wir bleiben in der Verantwortung für unsere Kirchen, aber wir öffnen sie auch für andere und versuchen, die Verantwortung zu teilen.
Das sagt der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen, im Beitrag von Burkhard Schäfers. Und eine längere Version dieses Beitrags, die finden Sie online in der Deutschlandfunk-App. Stichwort für die Suche: Orte ohne Kirche.